Der für heute angegebene Predigttext ist die Speisung der 5000 im Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch der See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und siehe, dass viel Volk zu ihm kommt. Und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. Es ist kurz vor dem Passafest. Viele Menschen sind auf dem Weg nach Jerusalem. Aus dem ganzen Land sind die Menschen unterwegs zu diesem besonderen Fest. Volksfeststimmung. Die Menschen tauschen die neuesten Nachrichten aus. Und natürlich Nummer 1 bei diesen Gesprächen ist der Herr Jesus. Vielleicht bekommen wir ihn zu sehen. Oder wir erleben vielleicht sogar selbst ein Wunder von ihm. Dann hätten wir was zu erzählen. Habt ihr gehört, was er im Tempel gemacht hat? Wie er da aufgeräumt hat, die Händler und Geldwechsler hat er rausgeworfen. Und erst die Krankenheilung. Jetzt gerade erst hat er einen Mann geheilt, der seit 38 Jahren gelähmt war. Das muss man sich mal vorstellen. Die Menschen wollten ihn sehen, hören und erleben. So kommt es zu der im Predigttext beschriebenen Szene. Eine wirklich große Menge an Menschen bewegt sich auf Jesus zu. Man vermutet, dass zu den 5000 Männern noch Frauen und Kinder hinzukamen. Also ungefähr so, als wenn unsere ganze Heimatstadt Bützow auf einmal unterwegs wäre. Wir Menschen, wir haben Bedürfnisse. Geistliche, aber auch ganz einfache körperliche. Nahrung steht dabei ganz oben. Jeder von uns muss essen. Und Jesus weiß das natürlich. Ihm geht es ja als Mensch auch nicht anders. Er schaut also auf diese große Menge Menschen und wendet sich an Philippus. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortet: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder nur ein wenig bekomme. Eine Fangfrage. Und eine ehrliche, aber rein menschlich gedachte Antwort. Eine Antwort, die ein mögliches Handeln des Sohnes Gottes gedanklich gar nicht in Betracht zieht. Es hätte auch meine Antwort sein können. Eine sachliche, realistische Einschätzung der Lage. Man schätzt die Größe der Aufgabe ein, prüft seine eigenen Kräfte und Ressourcen und man kommt zu einem logischen Ergebnis. Es geht oder wie hier eben auch nicht. Wie gesagt, ich würde zu dem gleichen Denkergebnis kommen wie Philippus. Und genau das will uns der Herr Jesus hier zeigen. Dieses Denken ist in seiner Gegenwart unnötig. Seine Gegenwart verändert die Situation vollkommen. Andreas, der Bruder von Petrus, nennt dem Herrn die Menge an Nahrung, die durch einen kleinen Jungen vorhanden ist. 5 Brote und 2 Fische. Aber auch er schätzt die Lage menschlich logisch ein. Was ist das schon bei so vielen Menschen? Interessant finde ich hier, dass der Herr Jesus nicht geringschätzig über diese kleine Menge an Nahrung hinweggeht. Er hätte sie nicht gebraucht. Und doch bezieht er sie mit ein in das anschließende Wunder. Das gleiche Prinzip finden wir auch in Johannes 21. Das ist die Szene, als Jesus schon als Auferstandener am See Tiberias ist. Die Jünger sind auf dem See und fischen und sie fangen nichts. Dann steht am Ufer ein Mann und sagt, werft das Netz dahin, und sie machen es und 153 Fische sind drin und sie ziehen es an Land. Petrus drängelt sich vor und muss als erstes am Ufer sein und so. Und dann, Jesus hat das Essen schon fertig. Brot und Fisch, es ist bereits fertig. Bringt aber auch von dem, was ihr jetzt gefangen habt. Er braucht diese Fische nicht. Er hat es fertig, aber es wird mit einbezogen. Sie dürfen mit beitragen zu dem Essen. Und dieser Fang war ja letztendlich auch ein Wunder Jesu. Geht es uns nicht ähnlich? Ist nicht letztendlich alles, was wir haben und können, ein Geschenk Gottes an uns? Woher kommt denn unser Geld, unsere Gesundheit, unsere Kraft? Woher kommt es denn? Man könnte jetzt einwenden, ich habe ja auch fleißig gearbeitet für meinen Besitz. Aber wer gibt die Kraft, das Gelingen, die Fähigkeit und die Gesundheit dazu? Mir ist klar geworden, Gott braucht unsere Gaben nicht. Ihm gehört sowieso alles. Er kann Dinge aus dem Nichts ins Dasein rufen. Dass wir etwas mit dazu tun dürfen, ist Zeichen seiner Liebe zu uns. Und wir bringen unsererseits unsere Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck. Da gibt es so eine kleine Geschichte. Kleiner Junge, weiß nicht, so ein Halbhoher, geht zu Papa. Papa, hast mal 2 Euro? Ja, habe ich. Gibt ihm 2 Euro und er geht sich Gummibärchen kaufen. Will Papa eine Freude machen und schenkt ihm die Tüte, in der Hoffnung, dass Papa nicht alle aufisst. So ähnlich geht Gott mit uns auch um. Er schenkt uns das, was wir brauchen, und wir dürfen aus Dankbarkeit ein kleines bisschen zurückgeben. Aber brauchen tut Gott es nicht. Bei der Speisung der 5000 war das Wenige, was ein kleiner Junge hatte, das, was der Herr benutzte. Warum ausgerechnet ein kleiner Junge? Dieser stellte kindlich, vertrauensvoll das Wenige, das er hatte, dem Herrn Jesus zur Verfügung. Guck mal hier, das habe ich. Er hätte ja auch angesichts dieser Masse an Menschen sein bisschen Nahrung verstecken können, damit wenigstens er satt wird. Hat er aber nicht getan. Und wie gesagt, der Herr Jesus hätte diese 5 Brote und 2 Fische nicht gebraucht. Was lernen wir daraus? Wir wissen, dass unsere Kraft klein ist, dass wir vieles nicht können, das wissen wir. Aber können wir nicht das bisschen, das wir haben, versuchen zu geben und gucken, was Gott damit tut? Ich kann Menschen nicht überreden, ich kann so vieles nicht. Das Wunder, das dann geschieht, zeigt uns den Herrn Jesus als Schöpfergott. Er beweist hier öffentlich, was wir auch schon aus Johannes 1 kennen. Johannes 1 ist ja da, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jesus ist das lebendige Wort Gottes und alle Dinge sind durch ihn geschaffen. Die Menschenmenge nimmt das Wunder freudig an. Materieller Segen ist natürlich sehr angenehm und anziehend. Ist es nicht auch genau das, was viele Menschen heute von Gott erhoffen, sich wünschen, Heilung von Krankheit und materieller Segen. Mit diesem durchaus verständlichen Wunsch wird auch bis heute noch großer Schindluder betrieben. Wir haben heute Morgen erst gelesen in einem unserer Andachtsbücher, was in der Kirchengeschichte so angerichtet wurde. Befreiung vom Fegefeuer für so und so lange kostet so und so viel. Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Das Wohlstandsevangelium verkauft sich bis heute gut. Ja, und es werden auch Menschen reich dabei. Bezahlt von der Naivität der Leute, die darauf reinfallen. Der Herr Jesus wird diese Dinge gerecht bewerten. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch klar festhalten, dass Krankenheilungen und materieller Segen durchaus möglich sind. Aber es ist nicht das Hauptanliegen des Herrn Jesus. Am Ende unseres Predigttextes wird uns berichtet, wie der Herr Jesus sich dem Ansinnen des Volkes, ihn zum König zu machen, entzieht. Schade eigentlich nicht. Hätte er nicht dafür sorgen können, dass die Menschen jeden Tag genug zu essen haben? Vielleicht sogar die Besatzung durch die Römer beenden und die Menschen von ihrer Krankheitsnot befreien? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir dann nicht bekennen, dass unsere Wünsche in die gleiche Richtung gehen? Wir beten um Frieden und wissen gleichzeitig, dass wir in der Endzeit leben und dass die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird. Wir bitten um Gesundheit, um ein langes Leben und wissen gleichzeitig, dass Krankheit und Tod Folge des Sündenfalls sind und erst in der Gegenwart Gottes beendet sein werden. Wir bitten um materiellen Segen, obwohl die sehr große Gefahr besteht, dass unser Herz davon gefangen genommen wird. Ich denke, wir können das Volk von damals nur allzu gut verstehen, weil wir im Prinzip genauso sind. Oder habt ihr es schon einmal gehört, wenn Menschen so Sachen sagen wie, wenn es einen Gott gäbe, dann müsste er doch das Leid beenden, das Böse verhindern und so weiter. Man will selbst bestimmen, was ein Gott zu tun und zu lassen hat. Und wenn das nicht wie gewünscht funktioniert, dann wendet man sich halt ab. Dabei ist die Aufgabe, die der Herr Jesus während seines Erdenlebens zu erfüllen hat, eine andere, eine über die Maßen größere. Menschen, deren Wünsche und Sehnen nur aufs Hier und Jetzt und auf sich selbst ausgerichtet sind, können das auch nicht verstehen. Wenn wir im Johannes 6 im Anschluss an unseren Predigttext weiterlesen, dann spricht der Herr Jesus selbst über seinen Auftrag in dieser Welt und über das wahre Brot des Lebens. Ich lese mal ab Vers 50. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selber merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde, und sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm dann vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ein längerer Text, der bei oberflächlicher Betrachtung natürlich für Verwirrung sorgt. Es ist absolut nötig, diesen Text geistlich zu verstehen. Es geht hier selbstverständlich nicht um Kannibalismus, sondern der Herr Jesus spricht hier von seinem körperlichen Opfertod, mit dem sich jeder, der durch ihn gerettet werden will, absolut identifizieren muss. Warum eigentlich muss er die Leute hier so vor den Kopf stoßen? So viele Menschen folgen ihm gerade nach. Eine ganze Kleinstadt, haben wir ja erst gesagt, ist versammelt. Tausende Menschen. Und all die schönen Wunder und Heilungen, die Volksfeststimmung. Warum nur muss er hier solche Sachen sagen, die die ganze schöne Stimmung wieder zunichte machen? Eine Falle des Bösen, in die der Herr Jesus nicht hineingeht. Um des sichtbaren und in Zahlen messbaren Erfolges willen die Botschaft verändern. Nur ein kleines bisschen. Ein bisschen netter, nicht so schroff, nicht so radikal. Man muss den Menschen ja nicht unbedingt sagen, dass sie in Gottes Augen verlorene Sünder sind, auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und dass nur Jesus allein und sein vollbrachtes Opfer dies ändern kann. In diese Falle tappen heute und auch in der Vergangenheit viele Kirchen und Gemeinden. Und wer da nicht mitmachen will, der wird als fanatischer Fundamentalist diffamiert. Das ist Tatsache, das ist keine üble Nachrede, das ist einfach so. Der Herr Jesus nimmt es in Kauf, dass viele Menschen wieder von ihm weggehen. Er hat keine andere Botschaft, er hat kein anderes Evangelium. Liebe Geschwister, ich kann euch nur inständig bitten, nicht auf so etwas hereinzufallen. In Johannes 14, Vers 6 spricht unser Herr, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist das Brot des Lebens. In Matthäus 4, Vers 4 widersteht unser Herr dem Bösen und sagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Zum Schluss möchte ich noch einmal den wunderbaren Satz bringen, den der Apostel Petrus sagt. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir haben heute Morgen auch schon ein bisschen gesprochen. Wir leben tatsächlich in der Zeit der Inflation der Worte. Wie wir hörten mit dem Handy, überall Nachrichten, der Fernseher, man weiß gar nicht mehr, was man glauben soll. Der Kopf schwirrt einem von dem Vielen. Und mittendrin ist das lebendige Wort Gottes, das einzige Verlässliche, das einzig Wahre, was wirklich durchträgt, was die Zukunft zeigt. Liebe Geschwister, lasst uns unbedingt am Wort Gottes festhalten, das einzig wirklich Wahre und Reine auf dieser Welt. Amen.